das finde ich ist eine ganz spannende Vorstellung, dass es uns eigentlich fehlt an Vertrauen in die Veränderungsbereitschaft der anderen. Wir sitzen hier und sind uns völlig darüber im Klaren, dass Klimapolitik wichtig ist, dass es den Klimawandel gibt und dass es, dass die Politik eingreifen muss und dass es einen Transformationsprozess geben wird, dass man nicht drumherum kommt, und denken gleichzeitig, es gibt aber Menschen da draußen, die wollen das nicht. Und das ist vielleicht eine völlig falsche Einschätzung.
Wissen, wann du willst. Der Podcast zur Forschung an der Uni Magdeburg.
Wenn ich die Worte Wind of Change höre, dann denke ich und vielleicht auch viele andere Menschen an die Scorpions und damit verbunden an den Mauerfall. Veränderung, die wird aber auch zur heutigen Zeit immer wichtiger, vor allem in Bezug auf das Klima und die Umwelt. Der Wind der Veränderung, das könnte auch ganz konkret die Windenergie sein. Denn erneuerbare Energien werden ein wesentlicher Faktor sein, um das Klima zu schützen. Die Hitze des vergangenen Sommers und die fehlenden Niederschläge, die zu Waldbränden, ausgetrockneten Bächen und hohen Ernteverlusten führten, zeigen, der Klimawandel ist hier und wir spüren ihn. Dennoch scheiterte beispielsweise der Bürgerentscheid in Berlin zur Klimaneutralität bis 2030. Und auch sonst scheint Klimaschutz den Deutschen zwar generell wichtig zu sein, aber sind sie wirklich bereit, etwas dafür zu tun? Die Umweltpsychologin Professor Ellen Mattis beschäftigt sich mit der Frage, wie Menschen als Individuum und die Gesellschaft als Ganzes auf den Klimawandel angemessen reagieren können. Wie gelingt die Transformation in den Köpfen hin zu mehr Klimaschutz? Darum soll es heute einmal genauer gehen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ich habe das Wort jetzt in meiner Anmoderation schon sehr, sehr oft benutzt. Was genau ist denn aber eigentlich Klimaschutz?
Also Klimaschutz ist ja eine Menschheitsaufgabe, ist ja ein globales Problem, muss global gelöst werden. Und damit befasst sich Wissenschaft, Zivilgesellschaft ja schon seit über 30 Jahren. Es gibt diese IPCC-Berichte, verfasst von Wissenschaft für die UN. Und die listen eigentlich seit Jahren konkret auf, durch welche möglichen Maßnahmen man den Klimawandel begrenzen kann. Das würde ich als Klimaschutz bezeichnen, auf einer sehr globalen Ebene. Aber letztendlich können wir ja alle zum Gelingen eines globalen Klimaschutzes auch beitragen, als Individuen, und zwar in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Also viele denken vielleicht an das Handeln im Alltag, denken daran, dass man die Flugreisen einschränkt, sich anders ernährt und so weiter, Wärmedämmung macht, sich eine Wärmepumpe einbauen lässt oder sich ans Wärmenetz anschließen lässt. Aber wir können ja auch politisch handeln, wir sind ja auch BürgerInnen. Das heißt, wir können auf die Straße gehen, wir können eine bessere Klimapolitik einfordern, wir können mit unterstützen und in unserem Umfeld dafür werben, dass, wenn irgendwo Freiflächen-PV-Anlage hier in den Dörfern rund um Magdeburg geplant sind, dass man dann sagt, naja gut, das ist ja wichtig, das ist unsere Energieversorgung der Zukunft, das muss sein, ne?
Auf jeden Fall. Sie hatten es ja schon angesprochen, die Menschen denken ja auch irgendwie so, okay, was kann ich privat dafür tun für den Klimaschutz? Was machen Sie denn privat für Klimaschutz?
Na, ich bin ganz glücklich. Ich habe jetzt 3 Jahre lang daran gearbeitet, eine PV-Anlage und eine Wärmepumpe für mein Haus zu bekommen. Und es ist an diversen unterschiedlichen Dingen immer wieder gescheitert. Und in diesem Sommer soll es aber tatsächlich passieren. Da bin ich schon ganz gespannt. Also ich habe Kalenderwoche, weiß ich nicht, 32, 33 oder so. Ich glaube, das ist Ende August. Soll es tatsächlich passieren. Und also das hat damit zu tun, ich bin ja technisch sehr interessiert. Oder wenn man sich intensiv mit dem Klimawandel und dem Klimaschutz global auseinandersetzt, dann weiß man, dass die großen Potenziale in technologischen Lösungen liegen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja, das heißt Windkraft, PV-Anlagen und eben auch möglichst auf jedem Dach Heizen aus Erneuerbaren, das ist immens wichtig, das hat einen großen Impact. Einen großen Impact hat auch noch Flugreisen, Ernährungsumstellung. Und ich nehme mir dann einfach so heraus, dass ich mich an diesen großen Dingen abarbeite und dann muss ich nicht im Alltag jeden Moment dran denken.
Mhm. Verstehe, ich drücke Ihnen auf jeden Fall den Daumen, dass das mit der Wärmepumpe endlich funktioniert. War ja offensichtlich ein weiter Weg.
Ja, das ist nicht einfach.
Ja, eigentlich traurig, dass es nicht einfach ist.
Aber ja, habe ich mir, also muss ich auch die ganze Zeit. Ja, also auch PV-Anlage, dann erzählen mir Leute, naja, bei Ihrem geringen Stromverbrauch, das lohnt sich doch gar nicht.
Okay, Krass. Googelt man einmal die Akzeptanz von Klimaschutz in Deutschland, zeigt sich, dass vielen Deutschen Klimaschutz für wichtig, also wichtig ist. Wie angesprochen, ist aber trotzdem ja dieser Volksentscheid in Berlin, bei dem es darum ging, dass Berlin schon 2030 klimaneutral werden soll und nicht erst 2045, gescheitert. Woran liegt denn diese Diskrepanz? Wurde in Berlin einfach irgendwie die falschen Dinge gefordert?
Niemand, glaube ich, kann sich im Moment, also außer die großen Institute, die die Studien machen, kann sich so genau vorstellen, wie denn schrittweise Klimaschutz geht. Also umfassender Klimaschutz, also Klimaneutralität, wie man das erreicht. Das klingt ja wie etwas, das ist ja relativ neu, so darüber zu sprechen. Also es hat immer schon Gruppen gegeben, die sehr vehement einen umfassenden Klimaschutz eingefordert haben. Aber diese Konkretisierung, was bedeutet das? Ja, eine Defossilisierung des motorisierten Individualverkehrs, der muss dann verdrängt werden. Komplette Umstellung, Häuser dämmen, Häuser anders beheizen und so weiter. Ich glaube, das ist für viele noch ein Projekt mit vielen Fragezeichen. Und wenn man sich da nicht so gut auskennt, und die meisten kennen sich da nicht so gut aus, dann kann man auch leicht Ängste erzeugen. Und dann sagen die Leute im Zweifelsfall lieber nicht. Ne? Aber wie Sie schon sagen, also das Bewusstsein für die Problematik ist ungemein groß in der deutschen Bevölkerung. Und ich frage mich, warum politisch nicht schon viel mehr passiert ist in den letzten Jahren. Ich meine, jetzt haben wir die Situation, wo unter Zeitdruck massive Veränderungen durchgesetzt werden müssen. Wie viel schöner wäre es gewesen, wenn man schon vor 20 Jahren mit dem Klimaschutz angefangen hätte? Dann hätte man schon seit 10 Jahren die Wärmenetze und könnte heute tatsächlich entscheiden, lasse ich mich endlich ans Wärmenetz anschließen oder nehme ich dann eine erneuerbare Technologie für meine Heizung? Das wäre dann gar nicht das Aufregerthema.
Ja, das verstehe ich auf jeden Fall sehr gut. Vor allem hat man jetzt auch eben das Gefühl, und ich glaube, das sagen eben auch viele Menschen, dass gerade vielleicht auch einfach so die Zeit ist, mit Corona ist gerade vorbei, es herrscht Krieg, ist vielleicht auch einfach das Problem, dass viele Menschen gerade auch einfach andere Probleme haben und das deswegen nicht einsehen.
Ja, das kann man in Zweifel ziehen. Also wir haben ja selber eine Studie gemacht, weil damals zu Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 2020 gab es ganz große Befürchtungen der gesamten Klimaschutzbewegung und der Institutionen. Die haben gesagt, oh, jetzt wird das Thema Klimaschutz verdrängt. Und das war ja sehr stark. 2019 war das ja wirklich das wichtigste Thema in den Köpfen ganz vieler Menschen. Und die haben sich gedacht, jetzt wird das verdrängt durch diese neue Thematik. Und das ist aber nicht so. Und diese Vorstellung von, ich kann mich immer nur auf ein oder vielleicht zwei Probleme fokussieren, das ist eine falsche Vorstellung der Journalistinnen. Weil die haben tatsächlich ein Kapazitätsproblem, weil es gibt ja nur einen Leitartikel, ja, da muss ich mich entscheiden. Aber bei Menschen ist das nicht so. Ein Dauerthema wird nicht verdrängt, indem es ein neues, aktuelles oder dann eben auch ein neues temporäres Dauerthema gibt. Menschen haben sich in ihrer Bereitschaft, Klimaschutz zu unterstützen, in ihrem Problembewusstsein für die Klimathematik nicht verändert durch die Corona-Krise.
Sehr spannend. Auf der anderen Seite, was würde denn Menschen motivieren, mehr für Klimaschutz zu tun? Also man hat so den Eindruck, die Aussicht darauf, dass sich die Erde immer weiter erwärmt, wir immer mehr Hitzesommer erleben, also ja auch teilweise Angst, scheint in Anführungsstrichen ja irgendwie keine Motivation zu sein.
Das ist unterschiedlich. Also Menschen ticken ja unterschiedlich und es gibt sicherlich solche, die durch starke Erlebnisse wie den ersten Dürresommer, den hatten wir glaube ich 2017, durch solche starken Erlebnisse oder jetzt die Brände in Kanada, ja, also Kanada ist ja ein Land mit hohen CO2-Emissionen, die ja auch teilweise das Kyoto-Protokoll wieder ausgesetzt haben aus politischen Gründen und sind jetzt so massiv mit den Klimawandelfolgen konfrontiert, das hilft für den politischen Prozess in Kanada. Also insofern auch Ängste oder solche bedrohlichen Erlebnisse helfen. Aber im Allgemeinen ticken Menschen nicht so, dass sie vornehmlich auf ihre Ängste positiv mit Handeln reagieren, sondern eher mit Verdrängung. Also insofern ist eigentlich Angst gar nicht das entscheidende Thema, sondern das entscheidende Thema ist, wenn ich eine Sorge habe, habe ich gleichzeitig auch die Erwartung, dass ich durch gewisse Handlungen dazu beitragen kann, das Problem, die Gefahr abzuwenden. Und hier sind vor allem beim Klimaschutz diese kollektiven Wirksamkeitserwartungen wichtig. Weiß ich selber, was ich tun kann? Vertraue ich darin, dass andere auch ihren Beitrag leisten? Das ist eine Gemeinwohlaufgabe. Da hängt viel davon ab, was ich erwarte, was die anderen auch tun.
Okay, spannend. Und was würde denn aber vielleicht dann auch Menschen dazu bringen, mehr für den Klimaschutz zu machen? Also braucht es irgendwie härtere Gesetze, mehr Regulierung? Muss Klimaschutz alltagstauglicher werden oder auch besser kommuniziert werden?
Also wenn Sie sagen, Klimaschutz ist nicht alltagstauglich, dann legen Sie ja eigentlich den Finger direkt in die Wunde. Also wie kann es sein, dass eine Gesellschaft, wo für die Menschen Klimaschutz so wichtig ist und wo auch auf internationaler, multilateraler Ebene Klimaschutz so wichtig ist, wie kann es sein, dass Klimaschutz nicht im Alltag immer das Naheliegende ist? Also da wurden halt in den letzten Jahrzehnten Fehler gemacht und das muss jetzt umgebaut werden. Und vor dem Hintergrund, ich finde, Ottmar Edenhofer betont es ja immer wieder, die CO2-Bepreisung ist das Leitinstrument für eine Transformation. Und da hat er auch recht. Und im Grunde genommen jetzt die Debatte, die wir hatten um das Gebäudeenergiegesetz und darf man Menschen sozusagen dazu zwingen, dass sie bei der nächsten Heizungsanlage weg von den Fossilen hin zu den Erneuerbaren schalten, switchen? Ja? Diese Frage würde sich eigentlich erübrigen, wenn ganz klar ist, das, was jetzt passiert ist mit den hohen Energiepreisen im letzten Jahr, in 5 Jahren werden wir wieder so hohe Energiepreise haben, einfach aus dem Grund, weil die CO2-Emissionen, also die tatsächlichen Kosten, die wir durch unseren Lebensstil verursachen, stärker dann tatsächlich auf die Handlungsweisen sich auswirken werden, die diese Kosten, also die Umweltbelastung hervorrufen. Und das kann über einen stark steigenden CO2-Preis laufen. Und da die EU auch den Emissionshandel jetzt ausweitet, denke ich, werden wir das haben. Und dann werden die Leute hoffentlich durch eine entsprechende Kommunikationspolitik frühzeitig wissen, ich wäre ja schön blöd, wenn ich weiterhin auf die alte Technologie setze, das wird mir irgendwann mal auf die Füße fallen. Ja. Also ich glaube, Leitinstrument CO2-Bepreisung ist ganz wichtig. Und was auch wichtig ist, ist mehr Wissen auch über den Impact, also die Klimawirkung der einzelnen Verhaltensweisen, die wir, also in unserem Alltag, ne? Also dass wir stärker wahrnehmen können tatsächlich, welche Konsequenzen haben unsere Entscheidungen.
Es ist auch spannend, dass Sie den CO2-Preis ansprechen, denn ich hatte tatsächlich auch mit einem anderen Forschungsprojekt noch zu tun, wo eben die CO2-Bepreisung quasi untersucht wurde. Mhm. Und tatsächlich war ich einer der Menschen, der gar nicht wusste, dass es einen CO2-Preis gibt,
ja. Was
tatsächlich wirklich ja vielen Leuten so geht, weil er ja noch so unfassbar gering ist, dass man es quasi nicht merkt.
Ja. Genau, also die Erhöhung wurde ja ausgesetzt, also wegen der Gas- und Energiekrise und ohnehin wegen der steigenden Preise. Aber der wird kommen und der wird schnell steigen. Mhm. Ja, und da reden wir über Emissionspreise von 300 bis 400 Euro pro Tonne CO2. Und jetzt liegt er ja, glaube ich, immer noch bei 20. Ja? Mhm.
Ja.
Soll demnächst auf 40 steigen und dann wird er aber massiv steigen. Und wer dann in 10 Jahren noch mit Gas heizt, hat ein Problem.
Mhm. Dazu passend hat sich ja Deutschland verpflichtet, bis 2045 klimaneutral zu werden. Damit verbunden ist eben auch ein rascher und umfassender Ausbau von Photovoltaik und Windkraft. Mhm. Irgendwie habe ich aber den Eindruck, dass das gar nicht so wirklich vorangeht. Also welche Barrieren oder Probleme stehen denn dem Ausbau gerade im Weg oder ist einfach mein Eindruck falsch?
Also zunächst mal muss man sagen, der PV-Ausbau, der geht wirklich schnell voran. Bei der Windkraft ist es so, dass er jetzt wieder an Fahrt aufnimmt und er war aber über 10, 15 Jahre war stark ausgebremst. Vor allem in den letzten Jahren war er stark ausgebremst. Es hatte einen starken Anstieg gegeben des Ausbaus und dann ist es tatsächlich stagniert. Und das hatte damit zu tun, dass es viele Regulierungen gab, die Investoren abgeschreckt haben. Und zum Beispiel die 10H-Regelung, die 1000-Meter-Abstandsregelung. Und das sind Regelungen, die eigentlich wissenschaftlich nicht begründbar sind. Also der Abstand zu einer Windkraftanlage hat mit Lärmemissionen nur insofern etwas zu tun, als dass die Lärmemissionen natürlich mit der Entfernung variieren. Aber man kann zeigen, dass im Abstand von unter 1000 Metern überhaupt erst die Lärmemissionen bei einem Teil der Bevölkerung überhaupt relevant werden. Oder anders gesagt, man kann in Studien zeigen, dass dann auch eigentlich die Nähe zur Windkraftanlage überhaupt nicht der entscheidende Faktor für ein Belästigungserleben und Zufriedenheit mit der Situation ist, sondern wichtig ist, wie wurde das Prozedere, also die Planung und der Bau der Windkraftanlage erlebt? Wurde das als fair? Wurde der Prozess als fair erlebt? Das ist entscheidend auch für das Belästigungserleben letztendlich, nicht der Abstand zu der Windkraftanlage. Das finde ich psychologisch wirklich beeindruckend, weil das zeigt, dass Menschen Veränderungsprozesse kosten Energie und Veränderungsprozesse kann man gut oder schlecht gestalten. Und wenn man sie schlecht gestaltet, dann verliert man wirklich die Menschen, ja, und die leiden dann auch tatsächlich. Aber wenn man sie gut gestaltet, dann sind es kaum die objektiven Veränderungen, die Menschen noch weiter belasten, sondern Menschen arrangieren sich damit. Wir arrangieren uns mit den Veränderungen, die wir überall haben. Ich arrangiere mich damit, dass jetzt schon seit Wochen die PV-Anlage auf dem Gebäude 22 montiert wird und das immer mit Lärm und mit Sperrung und auch hier auf dem Campus, wo kann man noch entlang gehen?
Ja.
Das nervt uns alle, das belastet uns. Aber wir wissen, dass wir uns irgendwann, also zunächst mal kann man sich über den Sommer damit arrangieren. Also ich merke das auf jeden Fall, ich arrangiere mich damit. Und ich kann auch sagen, es ist doch für einen guten Zweck. Endlich kriegen wir PV-Anlagen oder endlich kriegen wir ein neues Wärme- und Energiesystem hier an unserer Universität. Deswegen modeln die ja alles um. Mhm. Dann kann ich mich damit arrangieren. Und so wird es auch mit der Energiewende sein. Oder es zeigen auch Studien, dass das so ist. Menschen, die in der Nähe von Windkraftanlagen wohnen, haben eine positive Einstellung zu den Windkraftanlagen und berichten nicht, dass sie sich belasteter fühlen als Menschen, die keine Windkraftanlage in ihrer Nähe haben. Das ist doch wirklich beeindruckend.
Ja, auf jeden Fall. Hätte man ja auch gar nicht so gedacht. Also fand ich auf jeden Fall überraschend. Cool. Wie hoch ist denn aber allgemein die Akzeptanz in der Bevölkerung für erneuerbare Energien? Also hat sich auch die Akzeptanz in den letzten Jahren verändert?
Eigentlich nicht. Die ist schon immer hoch. Mhm. Also seit 2011, als es eben auch diesen Energiewendebeschluss gegeben hat, seitdem ist die Akzeptanz für den Ausbau der Erneuerbaren sehr hoch, liegt so bei über 80%. PV-Anlagen sind noch attraktiver und Windkraftanlagen sind weniger attraktiv, also weniger stark unterstützt. Und ganz wichtig ist, also, und Biomasseanlagen, die kommen, sind wirklich weit abgeschlagen in der Akzeptanz. Und dann eben Kohle und Braunkohle, die sind völlig abgehängt, ja.
Okay, ich hatte mich natürlich auf den Podcast vorbereitet und mal ein bisschen so im Internet rumgelesen und habe eine Forsa-Umfrage gefunden, bei der es heißt, dass nur noch 10% der Deutschen glauben, dass der Energiebedarf Deutschlands vollständig und allein durch erneuerbare Energien gedeckt werden kann. Woran liegt es, dass so wenig Menschen in erneuerbare Energien vertrauen?
Ich kann mir das nur so erklären, das Thema ist ja komplex. Also es gibt die Studien, die sich damit beschäftigt haben, schon vor 10 Jahren, die gesagt haben, das ist möglich, technisch und auch von den Infrastrukturen her, das ist umsetzbar. Aber wir lesen ja keine Studien, sondern wir vertrauen so unserer Intuition. Und wenn man das erzählt, wenn man das vor 20 Jahren erzählt hätte, dann hätte man, vielleicht hätte man sich auch gefragt, ob das überhaupt möglich ist. Weil es ist ja, wir sind ja geprägt von dem, wir sind groß geworden in dieser Selbstverständlichkeit, dass fossile Energiequellen das ist, was man auf jeden Fall braucht. Ja. Und wir haben uns lange damit auseinandergesetzt, kann man überhaupt mit den Autos und können die elektrisch fahren, weil die müssen doch dann an die Steckdose und so weiter. Und die Batterien haben nicht so einen hohen Wirkungsgrad. Das waren zumindest die Themen, als ich mich damit beschäftigt habe, vor zig Jahren, was man jetzt wegfegen kann. Und mittlerweile kann man ja auch die Reichweitenangst wegfegen, weil man weiß irgendwie, die dritte Generation von Elektroautos, die hat überhaupt keine Reichweitenprobleme. Ne? Also die technologischen Veränderungen, die muss man, glaube ich, erstmal erleben, um dann den Eindruck zu haben, ja, das funktioniert gut. Und ich glaube, ein Teil beigetragen zu dieser Verunsicherung hat eben auch dieser starke Diskurs über Ausbau von Windkraft und dieser starke Zweifel daran, dass das mit der Bevölkerung machbar ist. Also es gab ja, oder dieser Begriff NIMBY, ne, not in my backyard. Also im Grunde genommen, die Leute wollen das einerseits, aber andererseits, wenn es konkret passiert, wollen sie es wiederum nicht. Dann gibt's Widerstand. Das war ja eine Erzählung, die hat die Medien dominiert über Jahre, ja, und hat vermutlich auch die Politik dazu bewegt, solche Unsinnigkeiten wie diese 1000 Meter Abstandsgrenzen zu installieren, die ja dann im Grunde genommen, ja, die haben sich von diesem Mythos leiten lassen, ja. Und also das sind so meine Erklärungen dafür, dass die Leute sich das nicht vorstellen können, nicht ein hinreichendes technisches Verständnis, auch die Komplexität der Situation oder die Komplexität der Aufgabe und der vielen Möglichkeiten, die wird vereinfacht vermutlich dargestellt. Dann fragt man sich, oh ja, und wenn kein Wind weht und wenn keine, wenn nicht die Sonne scheint, also diese Dunkelflauten, dann steht man ja auf dem Schlauch, dann hat man ja gar nichts. Ne? Und die nicht überlegen, dass, ich meine, wir haben ja schon seit Jahren Forschung zu Speicherkapazitäten. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, solche Dunkelflauten zu überbrücken. Man befasst sich jetzt damit, was ist die effizienteste, also die kostengünstigste. Und soweit ich die Studien jetzt verstanden habe, ist es vermutlich Wasserstoffkraftwerke. Ja, obwohl Wasserstoff sehr teuer ist, aber eben weil sie schnell hochgefahren werden können und dann eben nur in diesen kurzen Phasen benutzt werden müssen, wo es tatsächlich Dunkelflaute gibt, können die das wunderbar ausgleichen. Auch irgendwie Strom aus Norwegen kann eine Lösung sein mit Wasserkraft. Aber also wenn man sich damit intensiv befasst, dann sieht man, dass es nicht nur die Probleme, sondern auch die Lösung zu den Problemen schon längst gut durchdacht gibt. Aber wenn man da nur so oberflächlich Pi mal Daumen sich anguckt, ich habe keine Lust mehr, ein Elektroauto anzuschaffen, mein Nachbar auch nicht. Und der ist eigentlich ziemlich innovationsbereit und dann wird das nichts. Ne?
Das ist spannend, weil also ich habe mich, also nicht mich selbst unbedingt erwischt, aber so mein Umfeld schon. Also diese Sachen von, ja, wenn kein Wind weht, dann funktioniert das ja nicht. Die Elektroautos können auch gar nicht. Also ist ja wirklich wahrscheinlich, man weiß halt so noch diese Probleme, aber die Lösungen sind in den Köpfen einfach noch gar nicht da. Und man denkt, aber geht aber trotzdem davon aus, man hat das Wissen und lässt sich dann aber auch irgendwie nicht mehr belehren in dem Sinne oder genau. Beschäftigt sich nicht damit.
Das ist ja auch, ich meine, als Psychologin, das weiß man ja auch, dass im Grunde genommen ne, das Thema motivierte Kognition, also ich ziehe mir dann auch die Themen und die Informationen heran, die mich darin bestärken, dass ich meine Position beibehalten kann und nicht umlernen muss. Mhm. Sind wir ein bisschen bequem. Nicht ja. Alle, aber manche.
Verständlich. Und jetzt aber auf der anderen Seite, wie kann man denn Vertrauen womöglich wiederherstellen? Also indem man die Lösungen mehr kommuniziert, mehr präsentiert?
Also ich bin großer Fan von interaktiven Informationsangeboten. Also weil das Thema komplex ist und weil es so viel umfasst. Ja, wenn das jetzt schneller ausgebaut wird oder wenn das schneller ausgebaut wird, wenn jetzt der Kohleausstieg vorgezogen wird und so weiter, welche Implikationen hat das und wie kann das alles zusammenwirken? Und da gibt es ganz wunderbare Modellierungen, also Modelle, wo man unterschiedliche Eingangsvariablen oder wo man die Eingangsvariablen variieren kann und sagt, und dann in 5 Jahren, dann gehe ich mal davon aus, dass das noch stärker ausgebaut wird. Und dann haben wir wieder die Herausforderung und wie kann man die dann lösen? Also es gibt im Internet interaktive Informationsangebote schon zu diesem Thema. Also das für diejenigen, die sich wirklich sehr differenziert jetzt mal damit auseinandersetzen wollen, ja, die so ein bisschen auch die Komplexität erahnen. Und ehrlich gesagt, ich finde eigentlich ist das ja auch ein allgemeines Bildungsthema. Also wir haben schon seit 90, ja, wissen wir, es gibt den Klimawandel und wissen wir, da muss man drauf reagieren als Weltgemeinschaft. Und trotzdem haben heute in den Schulen die Leute noch nicht gelernt, wie das funktionieren kann. Oder aber auch an der Universität hier, wir sind ja eine technische Universität, ne? Also das kann doch eigentlich gar nicht sein. Da braucht es doch auf jeden Fall ein Studium Generale im Bereich Nachhaltigkeit und nachhaltigen Wirtschaften und Transformation. Und was bedeutet das für technische Lösungen? Ich meine, wir haben ja einen Studiengang nachhaltige Energiesysteme. Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass man hier an der Uni große Veranstaltungen macht, um genau dieses Thema differenziert zu bearbeiten. Und es geht uns alle an. Also auch die PsychologInnen, die UmweltpsychologInnen interessieren sich doch dafür, genauer zu verstehen, wie das funktionieren kann.
Ich glaube, das ist schon auch so, wir haben ja das Nachhaltigkeitszertifikat. Das fand ich auf jeden Fall auch, ist am Anfang klingt das so, ja, Nachhaltigkeitszertifikat, aber ist ja doch wirklich aus unterschiedlichen Bereichen ja auch das zu betrachten und finde ich, zeigt eben auch, weil es ja auch gut ankommt, dass es eben auch für die Generation wichtig ist und dass es auch wirklich genutzt wird. Das finde ich total toll. So, jetzt gibt es ja aber natürlich auch Argumente von KritikerInnen, die es ja nicht gerade wenige gibt, dass es nichts bringt, wenn Deutschland in erneuerbaren Energien investiert und klimaneutral wird, andere Länder aber weiter die Umwelt verpesten. Was antworten Sie ihnen denn darauf?
Also zunächst mal würde ich zurückfragen, weißt du denn überhaupt, an welcher Stelle Deutschland bei den CO2-Emissionen steht? Steht Deutschland an der Spitze einer CO2-Emissionsminderungsbewegung oder ganz hinten? Weil tatsächlich ist es nämlich so, dass Deutschland, glaube ich, auf Platz 10, 11 irgendwie hinter China der Pro-Kopf-Emissionen steht. Also in einem negativen Sinne. Wir gehören zu den Schlechten. Wir haben in Europa die schlechteste CO2-Emissionsbilanz. Ja, also um damit aufzuräumen, zu sagen, wir tun doch immer so viel, sollen doch erstmal die anderen. Stimmt nicht. Wir müssen ganz viel tun, wenn wir auf den Stand der zivilisierten Völker Europas kommen wollen. Also USA und China und Russland, die stehen noch vor uns sozusagen. Das sind die größeren CO2-Emittenten. Und natürlich Saudi-Arabien und so weiter. Von denen erwartet man das ja auch. Also wir stehen überhaupt nicht so gut da. Und wenn man sagt, und das stimmt ja, das ist ein globales Problem, es muss global bewältigt werden, dann muss man sich auch fragen, durch welche Strategien kann man denn solche globalen Veränderungsprozesse gut mit unterstützen? Und sicherlich nicht dadurch, dass man als Industrieland vormacht, dass man sich dem Klimaschutz versucht zu entziehen, sondern im Gegenteil, indem man vormacht, wir gehören zu den großen Industrienationen. Die großen Industrienationen haben ja höhere CO2-Emissionen, aber wir können zeigen, dass es auch klimaneutral geht in einem großen Hochtechnologie- und Industrieland. Also dann haben wir einen guten Beitrag tatsächlich zum Klimaschutz global geleistet.
Reagieren wir als Gesellschaft und die Politik denn auch einfach zu zögerlich auf den Klimawandel? Also welche konkreten Transformationsprozesse müssen denn jetzt zeitnah überhaupt passieren?
Eine CO2-Bepreisung, das ist ja tatsächlich das Leitinstrument auch, um Umbauprozesse nicht nur in der Industrie, sondern auch für private Entscheidungen, andere Rahmen oder angemessene Rahmenbedingungen zu setzen. Subventionsabbau und Regulierung spielt da natürlich, also das ist ja Regulierung, das sind Eingriffe, staatliche Eingriffe. Die muss es geben, die muss es auch aus dem Grunde geben, weil wir ja viel zu lange gedacht haben, da gibt's den Klimawandel und das ist eine Gefahr, aber so schlimm wird's schon nicht werden, weil sonst würde die Politik ja viel dramatischere Maßnahmen ergreifen. Also im Grunde genommen wird durch eine klare, ambitionierte Politik ja den Menschen auch signalisiert, es ist ernst. Es ist wirklich sehr ernst. Ja, also insofern würde ich mir eine entsprechende Regulierung und klare Vorgaben hier erhoffen und dazu gehört ganz klar eine CO2-Bepreisung.
Es gibt ja tatsächlich auch bereits schon viele Vorschläge, um den Klimawandel zu stoppen. Also klimaneutrale Kreislaufwirtschaft, erneuerbare Energien, eine veränderte Landwirtschaft. Viele Menschen sind eben auch begeistert davon. Bei anderen löst es eher Unmut und Ablehnung aus. Wie nimmt man denn aber Menschen bei solchen Transformationsprozessen mit?
Also zunächst mal muss man ja tatsächlich sagen, dass wir haben ja diese hohen Unterstützungswerte. Und wenn man sich mal anguckt, auch wir haben hohe Unterstützungswerte auch für sehr differenzierte, ambitionierte Maßnahmen. Die sind da in der Bevölkerung. Gleichzeitig haben wir wenig Vertrauen in unsere Mitmenschen. Es gibt da eine ganz spannende Studie in den USA von PsychologInnen. Die konnten zeigen, dass die USA-Klimapolitik von über 60% der Bevölkerung unterstützt wird. Dass aber genau die gleichen Menschen, die sagen, ich unterstütze das, wenn man die fragt, was glaubst du denn, wie viel Prozent in den USA unterstützen diese Politik? die Unterstützungsbereitschaft nur halb so hoch eingeschätzt haben. Und man nennt das Pluralistic Ignorance, also dass ich eigentlich in einer Gesellschaft lebe, die immer so tut, als würden wir das nicht wollen, was wir eigentlich müssen. Und das, finde ich, ist eine ganz spannende Vorstellung, dass es uns eigentlich fehlt an Vertrauen in die Veränderungsbereitschaft der anderen. Wir sitzen hier und sind uns völlig darüber im Klaren, dass Klimapolitik wichtig ist, dass es den Klimawandel gibt und dass es, dass die Politik eingreifen muss und dass es einen Transformationsprozess geben wird, dass man nicht drumherum kommt, und denken gleichzeitig, es gibt aber Menschen da draußen, die wollen das nicht. Und das ist vielleicht eine völlig falsche Einschätzung. Und das, finde ich, ist wirklich wert, darüber mal nachzudenken, wie komme ich dazu, auch mehr Vertrauen und Mut zu haben in diesem Transformationsprozess.
Das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Perspektive. Ich frage mich, wie könnte man das wohl lösen? Und also es gibt ja nun schon Studien, die sagen, die Deutschen sind bereit für Klimaschutz und all das. Trotzdem wird das ja in den Zweifel gezogen. Jetzt ist ja aber die Frage, wie bekommt man die Leute dazu zu sagen, okay, mir ist es wichtig, den anderen auch. So. Sehr spannend. Gut, an unserer Uni gibt es ja tatsächlich auch jetzt ganz neu ein Forschungsprojekt, das heißt Klimaplan Real, wo Sie auch beteiligt sind, bei dem es darum geht, dass Ideen entwickelt werden, wie Hochschulen in Sachsen-Anhalt klimaneutral werden können. Eingesetzt werden dafür auch Hochschulklimaräte nach dem Vorbild von Bürgerräten. Was genau versprechen Sie sich denn davon, und ist das eine Strategie, die auch für ganz Deutschland funktionieren würde?
Also eigentlich schließt das an die Frage von vorhin oder von gerade jetzt an, weil wenn es darum geht, ein Zutrauen oder ein Vertrauen, dass andere mit mir gemeinsam ein Problem lösen, wenn es darum geht, das herstellen zu wollen, dann ist so eine Methode wie Bürgerrat oder eben Hochschulklimarat eine gute Strategie, weil ich dann erleben kann, wenn wir gemeinsam an Lösungen arbeiten, dann kriege ich ein Gespür dafür, da hat vielleicht jemand Vorbehalte, aber der ist trotzdem guten Willens. Der hat vielleicht ein Informationsdefizit. Wenn ich dem genauer erkläre, warum mir das aber wichtig ist, dann kann ich mit dem zusammenarbeiten und kann gute Ideen entwickeln. Also so ist es gelaufen im Bürgerrat Klima. Also da habe ich, den durfte ich mit beobachten und auch mit beraten. Und da gibt es dann, also natürlich, die Maßnahmen, die entwickelt werden, die sind dann vielleicht ambitionierter als das, was die durchschnittliche deutsche Bevölkerung sich vielleicht wünschen würde. Aber trotzdem kriegen die eine hohe Akzeptanz, weil die so formuliert sind, dass sie mit Bedenken, Nebenwirkungen, ja, also da wurde dann auch das, was das Gebäudeenergiegesetz jetzt eigentlich kurzfristig umsetzen wollte, wurde da schon vorausgedacht. Und die haben aber sehr stark noch überlegt, das muss natürlich abgestuft sein, damit das so verhältnismäßig ist. Da müssen die ältesten Gebäude müssen zuerst dran, die dürfen als erste gedämmt werden. Da muss man dann entsprechend auch unterstützen und subventionieren. Die haben halt die Maßnahmen so formuliert, dass sie auch von über 50% der deutschen Bevölkerung mitgetragen werden. Und es gibt ja regelmäßige demoskopische Studien. Und es gibt eben auch eine Studie PACE von der Uni Erfurt, die durchgeführt wird von einer Kollegin, von einer Psychologin, die dann auch regelmäßig die Vorschläge vom Bürgerrat Klima auch von der deutschen Bevölkerung bewerten lässt. Und die Zustimmungswerte liegen immer noch bei über 50%. Also auch da keine, also da gibt es auch nicht dieses NIMBY-Phänomen, dass wir irgendwie abstrakt alle etwas wollen und wenn es konkret wird und uns selbst betrifft, es dann plötzlich nicht mehr wollen. Also auch da gibt es noch eine hohe Unterstützungsbereitschaft. Vielleicht ist es tatsächlich dieser Zweifel an guten Willen der meiner Mitmenschen, diesem unbegründeten Zweifel ja eigentlich, ne, der uns da irgendwie, da verfangen wir uns immer wieder in Diskussionen und sind so leicht störbar auch. Und wenn dann jemand ganz gezielt ein Interesse daran hat, bestimmte Diskurse abzuwürgen, bestimmte politische Parteien zu diskreditieren, dann gelingt in so einem Klima, gelingt das zu schnell. Ja. Also auch da würde ich mir wünschen, einen verantwortungsbewussteren Journalismus, der im Grunde genommen nicht immer auf diese Emotionsthemen setzt, auf diese negativen Emotionsthemen, ich will nicht, ja, aber wenn es hart auf hart kommt, dann fliegt einem das um die Ohren und so weiter. Das sind ja die Themen, die offenbar in diese Leitartikel so schnell Eingang finden. Das ist aber überhaupt nicht hilfreich. Das ist auch eigentlich nicht eine Form von Journalismus, wo wir lernen können. Ich finde, das ist auch nicht eine Form von freier Meinungsäußerung, weil das teilweise ja auch mit Desinformation einhergeht. Ja? Also ich stehe da kopfschüttelnd. Ich würde eine solche Journalistin nicht sein wollen. Ich würde auch eine solche Politikerin nicht sein wollen, die plötzlich behauptet, man braucht 70.000 Euro, wenn man sein Haus klimaneutral beheizen will.
Verstehe ich auf jeden Fall. Aber klar, man liest es dann eben und denkt, okay, so ist das also, um Gottes Willen, das kann ich mir auf gar keinen Fall leisten. Und das ist aber, man vorstellt dann nicht mehr, ob die Information ja zum Beispiel richtig war. Und das ist sicherlich das Problem natürlich daran.
Genau. Gut recherchierte Berichte in manchen Printmedien findet man überhaupt nicht. Mhm. Ja. Mhm. Da geht es nur darum, bestimmte Vorurteile zu bedienen und dass wir alle eigentlich Klimaschutz dann doch nicht wollen, glaube ich, ist so ein Vorurteil. Da kann man sich ganz locker darauf beziehen, obwohl das der Sache nicht gut tut und auch im Kern falsch ist.
Ich glaube, das Gespräch hat jetzt gezeigt, wir stehen vor einer großen Herausforderung und natürlich auch langen Prozessen. Was ist denn Ihr Eindruck? Schafft es Deutschland bis 2045 zur Klimaneutralität? Und vor allem, wird wirklich ein Wandel in den Köpfen der Menschen stattfinden?
Also zunächst mal, es ist ja sinnlos, sich zu überlegen, schaffe ich oder schaffe ich nicht, sondern ich weiß, dass ambitionierte Ziele erreichbar sind. Ich weiß, dass es technisch möglich ist und ich habe ein Vertrauen in meine Mitmenschen. Also gehe ich davon aus, dass wir es schaffen werden. Zu den Veränderungen in den Köpfen. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr in die Köpfe zu bringen, dass Klimaschutz wichtig ist, weil das wissen wir alle, sondern es geht darum, in die Köpfe zu bringen, dass wir das eigentlich alle schon wollen. Ja. Und auch zu zeigen, wie viele gute Beispiele es gibt. Ja. Also wie viele gute Ideen, gute Initiativen. Ich würde mir wünschen, mehr Wohlwollen und ja nicht Begeisterung, sondern tatsächlich so Empathie, also Mitgefühl für dieses große Projekt. Und das wird uns alle anstrengen. Und es führt aber kein Weg dran vorbei. Wir machen das jetzt und wir schaffen das.
Ich glaube, das war ein sehr gutes Abschlusswort. Vielen, vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Ja, es ist gerne tatsächlich schon vorbei. Ich fand es super, super spannend. Und ich glaube, es hat auch noch mal neue Perspektiven eröffnet. Vielleicht regt es auch noch mal zum Nachdenken an. An die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie gesund und hoffentlich schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein.
Wissen, wann du willst. Der Podcast zur Forschung an der Uni Magdeburg.